Mama Fürsorge von Katharina und Michelle. Der Podcast für alle Seiten der Mutterschaft.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Mama Fürsorge Podcasts. Heute zu Gast ist Lisa Marie Quill und sie wird uns heute von einem großen Verlust erzählen und davon, wie man als Mama damit umgehen kann. Es wird heute also um das Thema Sternenmamas gehen und Sterneneltern. Wenn dieses Thema für dich sehr belastend ist, dann höre dir diese Folge zumindest nicht allein an. Guck, dass du in der richtigen Stimmung bist, dass du Unterstützung hast und Hilfe, falls dich das Thema sehr belastet. Das wollte ich gerne noch vorwegschicken bei diesem Thema heute. Und jetzt sage ich herzlich willkommen, Lisa, und danke, dass du deine Geschichte mit uns teilst. Und mit der steigen wir dann wahrscheinlich auch gleich ein. Hi, Lisa.
Hallo, schön, dass ich dabei sein darf, um genau eben, wie du sagtest, meine ja doch zum Teil sehr traurige Geschichte eben zu teilen und ja, das, wie ich mich damals einsam gefühlt habe, nicht sich so viele weitere Frauen und Familien so einsam fühlen mit der Geschichte.
Genau, du hattest schon im ganz kurzen Vorgespräch jetzt gesagt, unsere Geschichte ist ja nochmal eine besondere und Sternenmamas sind ja auch sehr verschieden und die Geschichte hinter Sterneneltern. Und damit wir alle wissen, wovon wir heute sprechen, würde ich dich bitten, gern einfach mal zu erzählen, was ist dir passiert, was möchtest du mit uns teilen und warum ist es dir genau wichtig? Da kommen wir dann noch dazu, anderen das mitzugeben.
Ja, was mir passiert ist, ist schon in Anführungsstrichen so außerordentlich wie jeder Verlust, glaube ich, eines Kindes für jeden Einzelnen außerordentlich und einfach unvorstellbar ist. Ich war mit meinem zweiten Sohn schwanger. Wir hatten erst gerade ein paar Tage vorher erfahren, dass es überhaupt ein Junge wird. Es war schon Anfang des sechsten Monats. Also es war eigentlich quasi alles schon so auf, okay, jetzt müssen wir irgendwie nur noch warten, ausgerichtet. Und dann war ich bei dem, ich glaube in der 20. Woche in diesem Screening. Ja, bin da auch relativ unbedarft eigentlich hin. Und es war auch eigentlich alles gut. Und man sieht da diese schönen Bilder und freut sich und kriegt irgendwie ein Bild mit. Mein Mann war auch leider wegen Corona nicht dabei. Und beim Rausgehen, beziehungsweise wo ich mir noch so dieses Ultraschallgel vom Bauch gewischt habe, sagte dann die Frauenärztin, ja, ich gebe Ihnen noch mal eine Überweisung mit zu einer Pränataldiagnostik. Ja, das wird reichen, wenn Sie da irgendwie so in 4 Wochen oder so mal hingehen. Irgendwie sah das aus, als hätte das Kind so einen leichten Nierenstau, aber das meistens verwechselt sich das, machen Sie sich überhaupt gar keine Gedanken. Ja, ich mache mir aber Gedanken.
Ja, wer macht sich da in dem Moment keine?
Ich mache mir Gedanken. Von dem, wie sie es gesagt hat, war es tatsächlich wirklich gar nicht so beunruhigend. Aber in mir konnte ich das nicht beherrschen in dem Sinne. Und wir wollten dann auch 3 Wochen in den Urlaub. Und ich habe mir nur vorgestellt, oh mein Gott, wie sitze ich in diesem Urlaub? Denke die ganze Zeit nur dran und sage wahrscheinlich nach einer Woche, wir müssen nach Hause. Und habe mich dann entschieden, tatsächlich schon am Ende der Woche dann einen Termin auszumachen. Es war Anfang September 2020. Und hatte mir dann einen Termin sofort quasi eigentlich gebucht. Mein Mann durfte auch mit. Und zugegebenermaßen, wir sind da hingefahren und haben eben genau gedacht, es sagt uns jemand, der Profi ist, alles gut. Und dann ist das wie in so einem Film. Ich lag dann da auf dieser Liege, mein Mann links neben mir. Er total verzaubert. Und ich habe eher eigentlich die ganze Zeit die Pränataldiagnostikerin angeguckt. Und die wurde halt immer stiller. Und hat halt irgendwann gesagt, ja, also die Nieren sind in Ordnung. Aber jetzt muss ich ja das ganze Kind anschauen. Ja, und dann kam dieser Moment, wo sie dann irgendwann den Ultraschallkopf zur Seite legt und sagt, ja, im besten Fall hat ihr Kind einen ganz schweren Herzfehler. So, und dann liegt man da und also jetzt von heute betrachtet, war das ein Teil, wie meine Welt zusammengebrochen ist. Da dachte ich, das ist das, wie die Welt zusammenbricht. Und dann ging es einfach wahnsinnig schnell, dann noch eine Fruchtwasseruntersuchung, die sie uns dann noch empfohlen hatte, um quasi weitere Diagnosen noch entweder auszuschließen oder stellen zu können. Sie war da sehr gründlich, aber auch sehr herzlich, also ganz, ganz nah bei uns sozusagen auch in dem Moment. Dann folgte einfach das fürchterlichste Wochenende, an dem jeder Film irgendwie abläuft, wo man alles über diesen Herzfehler liest, sich Gedanken macht, sich fragt, wie geht das eigentlich? Zu viel Zeit für zu viele Gedanken ohne irgendwie eine Hilfe. Und dann wurden wir am Montag dann drauf, also sprich 3 Tage später angerufen, dass das Ergebnis des Schnelltests der Fruchtwasseruntersuchung da wäre. und dass unser Kind Trisomie 13 hat. Heißt also zusätzlich zu dem, was da auf dem Bildschirm zu sehen war, eine ganz, ganz, ganz verheerende Diagnose für die Überlebensfähigkeit oder eben halt auch Nicht-Überlebensfähigkeit unseres Sohnes. Und das, da ist dann wirklich alles zusammengebrochen. Also auch ich, wir, nebenbei tobte noch unser damals zweijähriger Sohn neben uns her, während Corona, ohne Kita. Also es war und auch kaum Hilfe sozusagen, die so schnell und leicht verfügbar war, ohne dass man da ein Riesendrama um irgendwelche Tests macht und so weiter. Das hatten wir dann quasi, also nicht schwarz auf weiß, aber eben halt am Telefon. Wir haben ein ganz langes Gespräch mit unserer Pränataldiagnostikerin auch noch geführt und dann quasi besprochen, dass wir am nächsten Tag zu ihr kommen und dann alles Weitere besprechen, weil da war gar nicht mehr viel zu sagen eigentlich.
Ja. Du hörst und siehst uns jetzt ein bisschen, weil das sind natürlich Geschichten. Ich habe gerade noch gedacht, ne, du hast noch einen zweijährigen Sohn daheim, der ja auch da ist. Und wenn man so eine Nachricht bekommt, sich dann noch um Kleinkind zu kümmern. Ich hab ganz, ganz andere Geschichte. Ich hatte eine Fehlgeburt, als mein Sohn so alt war, ein bisschen jünger. Und das war schon, ne, und das ist ja nochmal eine ganz, ganz andere Geschichte, weil ihr ja schon viel weiter in der Schwangerschaft wart. Das ganz, ganz andere Fragen sich dann auftun. Und das in Corona-Zeiten, das war mir jetzt vor uns gar nicht bewusst, wo man einfach noch so isoliert dann dazu ist.
Ja, das einerseits und dann aber auch gleichzeitig dieses, was soll man denn einem Zweijährigen eigentlich sagen? Mhm. Also der sieht einfach nur, wie traurig wir sind und was gerade in uns abläuft und wir haben uns dann abgewechselt, ins Zimmer zu gehen, im Schlafzimmer zu weinen und aber irgendwie so dieses, du kommst gar nicht so richtig zusammen. Und dann hatten wir Gott sei Dank wirklich ganz große Hilfe von Nachbarn und meiner Schwester, die hier in Hamburg ist auch. Und konnten ihn dann sozusagen auch ein bisschen mal abgeben. Und gleichzeitig war das natürlich auch immer ein Konflikt. Er hat ja auch gespürt, was bei uns ist. Naja, und dann haben wir es halt irgendwie, musst du dann warten, miteinander traurig zu sein. Du musst es dann auf abends verschieben. Du musst Gespräche irgendwie einplanen, wenn gerade jemand Zeit hat, irgendwie sich um ihn zu kümmern. Und das war zusätzlich, also ich meine, das ist im Vergleich zu dem Großen, ist das überhaupt nicht schlimm sozusagen, aber es war zusätzlich einfach eine wahnsinnige Belastung, nicht dem nachgehen zu können, was gerade ist. Und gleichzeitig auf der anderen Seite ein Riesengeschenk, weil wir nicht nur den ganzen Tag immer traurig sein konnten. Also auch vor allem dann im Verlauf des weiteren Lebens sozusagen. Naja, aber auf jeden Fall ist, und also so geht die Geschichte dann ja eben weiter, dass wir uns dann eben halt auch mit dem Thema befasst haben oder befassen mussten ja selbstverständlich, wie geht's denn eigentlich weiter? Also bei der Diagnose, die wir bekommen haben, zusätzlich zu dem, also das schwarz auf weiß Trisomie 13, das ist schon mal an sich eine ganz, ganz verheerende Diagnose, wo irgendwie die mittlere Überlebensfähigkeit bei Kindern irgendwie bei 12 Tagen liegt. Da kommen einem andere Gedanken als, sind es diese 12 Tage, weil er hat halt so einen schweren Herzfehler, dass er quasi eine Minute nach seiner Geburt erstickt wäre. Und wenn, dann hätte man ihn sofort operieren müssen. Operiert man ein Kind mit so einer schweren Schädigung sozusagen, wo noch viel, viel mehr einfach auch zu sehen war auf dem Ultraschallbild, als man dann noch weiter geschaut hat. Noch im Gehirn ganz viele Strukturen, die nicht richtig angelegt waren. Ja, und dann rutscht man in diese Frage, wie geht's denn dann eigentlich weiter? Und für mich war es immer so ein bisschen wie, jetzt würde ich in so einem Film mitspielen. Es gab ein paar Jahre vorher den Film 24 Wochen und irgendwie habe ich mich da, als wäre ich die Hauptdarstellerin, nur ich habe irgendwie wieder gesagt, ich möchte mitspielen, noch ist es das Drehbuch, was ich irgendwie filmen wollte, war da aber mittendrin und dann läuft es einfach so durch. Ne? Also dann hat man diese Ergebnisse. Uns hat nie irgendwer gedrängt, also das wirklich nichts, weil wir hatten sozusagen alle Zeit und aber ich mir selbst oder wir uns haben gar nicht das Gespür dafür gehabt, ob Zeit jetzt wirklich noch ein Faktor ist, der gut ist. Oder ist es nicht einfach nur, es ist, eigentlich hat die Natur so krass gegen uns entschieden, was sollen wir denn eigentlich noch tun? Und aufgrund von, ja tatsächlich auch relativ großen gesundheitlichen Einschränkungen, die eine Schwangerschaft für mich eh mitbringt, in der Verfassung, in der ich bin. Und auch, dass eine Geburt bei mir, bei einem, ich sag mal, normal großen Kind nur mit einem Kaiserschnitt möglich gewesen wäre oder auch war bei meinen anderen Kindern, kam dann halt schon irgendwie dieser Gedanke, was machen wir denn jetzt? Wie kommen wir da raus? Raus ist überhaupt gar kein, also raus gibt's nicht. Du bist immer drin, egal welchen Weg du gehst. Du sitzt immer in diesem Loch und bist, egal wo du dich umdrehst, es bleibt tief und schwarz und dunkel. Und gleichzeitig haben wir entschieden, uns halt von unserem Kind frühzeitig zu verabschieden. Und mussten da entsprechend halt auch deutschen Gesetzen und Regularien entsprechend dann halt doch auf einmal unter relativ großem Zeitdruck, tatsächlich eine Woche nach dieser Diagnose, habe ich dann unseren Sohn im Krankenhaus stillgeboren.
Wie läuft es dann? Weil du sagst, deutsche Regularien.
Ja, also ich glaube, das ist Deutschland und Österreich, gibt es unterschiedliche Regelungen. Jetzt in Deutschland ist es tatsächlich so, also es gibt diese Beratungsregelung, das ist für die frühen Schwangerschaftsanbrüche, Abbrüche von den meistens ja als ungewollt bezeichnet, sage ich jetzt mal. Auch da gibt es Abbrüche wegen Krankheiten. Und dann gibt es die sogenannte Indikationsstellung. Das besagt in Deutschland, dass alles quasi nach dieser Beratungsregelungsfrist kann eigentlich nur ein Abbruch geschehen, in dem der Frau bescheinigt wird, sozusagen, dass sie körperlich oder psychisch nicht dazu in der Lage ist, diese Schwangerschaft fortzuführen. Oder einfach eine Gefahr auch für die Frau entsteht. Also es gibt es ja auch in anderen Konstellationen. Es ist sozusagen nicht das Kind, sondern es ist das, was es bei der Frau macht. Es gab es mal früher die Regelung, das ist jetzt eben anders. Und diese Regelung ist, die steht zwar in diesem Gesetz, die wird aber tatsächlich in Krankenhäusern überall anders ausgelegt. Was uns aber dann schon nahegelegt wurde, ist uns tatsächlich doch, wenn wir können, alles immer mit dem wir dürfen, wie wir es brauchen, wenn wir können, frühzeitig zu entscheiden, weil man sonst unter eine, also dann muss man vor einer Ethikkommission vorsprechen oder der eigene Fall wird sozusagen bei einer Ethikkommission besprochen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, also ich glaube, hier und heute, wenn ich jetzt hier sitze, ist es, glaube ich, nicht so schlimm, wie es mir damals vorkam. Also ich meine, ihr habt auch gerade so geschaut, das ist, es war für mich wirklich wie so ein Kriegstribunal und ich bin der Schwerverbrecher und ich habe eigentlich gar nichts gemacht. Also so kam ich mir in der Situation vor und ich glaube, das ist auch eine ganz natürliche erste Reaktion. Gleichzeitig auf der anderen Seite wollen sich Krankenhäuser ab einer bestimmten Woche, wo einfach auch eine Lebensfähigkeit von dem ungeborenen Kind bestehen könnte, anders absichern. Bei uns war es aber jetzt ja quasi gegeben, dass er nicht lebensfähig ist. Das heißt, wir hatten eine, wie Sie damals immer so sagten, eine infauste Prognose. Es hieß, wir sollten uns quasi glücklich schätzen, dass es so klar ist. Das kann man natürlich in so einer Situation nicht unbedingt spüren. Nichtsdestotrotz war das dann quasi, ich wollte das auf gar keinen Fall, dass ich in dieses Gremium muss, unser Fall über mich entschieden wird, ob jetzt was für mich möglich ist oder unmöglich. Das war für mich nicht vorstellbar irgendwie in dem Moment. Und dann haben wir uns ja wirklich relativ schnell dann eben halt auch natürlich irgendwie entschieden, wenn man denkt, es war den einen Freitag und am nächsten Freitag kam er zur Welt, kommt mir das manchmal immer noch, ich beschreibe das immer gern mit so einer, oder vergleiche das mit so einer Wildwasser-Rafting-Tour. Nur du wusstest halt gar nicht, dass du eine buchst. Du dachtest irgendwie, du machst eine schöne Paddelrunde irgendwie und landest da auf einmal irgendwie und kannst gar nicht mehr raus. Also es zieht dich einfach sozusagen in diese Richtung und immer schneller, immer schneller, immer schneller, bis du auf einmal irgendwie in dieses Krankenhaus gehst und die Geburt deines Kindes eingeleitet wird. Ne?
Für mich ist es so ein bisschen, du erzählst ja, dass gerade die Pränataldiagnostikerin schon sehr mitfühlend war und euch gut begleitet hat. Aber gleichzeitig ist es halt doch so ein medizinisches Setting, wenn du jetzt von solchen Diagnosen und Wörtern sprichst, dass man das halt einfach. Und das ist halt trotzdem ganz komisch, ne? Natürlich mit den Medizinern sich auch müssen die sich ein bisschen abschotten, wenn man sowas häufiger, aber das finde ich gerade so ein bisschen.
Ich glaube, das Problem ist, du hast so, ich würde es vergleichen, du hast so drei Satelliten, die irgendwie so, die müssen miteinander funktionieren und gleichzeitig sind sie nicht so, können sie gar nicht aufeinander abgestimmt sein irgendwie. Also du hast irgendwie natürlich diese ganz krasse persönliche Not und die, also du sollst eine Entscheidung treffen in einer Situation, wo du zu nichts in der Lage bist. Also ich wäre nicht mehr Auto gefahren, ja, also um das einfach mal nur so zu vergleichen. Also ich hätte keinen Vertrag unterschrieben, ich hätte nichts gemacht. Sowas musst du entscheiden in so einer Situation. Musst das so tun, dass es für dein ganzes Leben lang stimmt irgendwie. Gleichzeitig hast du diese juristischen Vorgaben, die einfach sein müssen, an die sich die Ärzte halten müssen, damit sie keine Probleme kriegen, damit du als Schwangere sozusagen auch auf der sicheren Seite bist. Und auf der anderen Seite hast du eben dieses Medizinische. Was kann denn eigentlich noch geklärt werden? Also in dem Sinne, wenn irgendwann alles gesagt ist, ja, dann kannst du nicht mehr mit einer Untersuchung es noch besser machen. Das ist natürlich auch ein bisschen so eine Hoffnung, die man zwischendurch irgendwie immer noch mal hat. Aber wenn sie jetzt noch mal untersuchen, dann stimmt das vielleicht nicht oder dann sieht es doch nicht so schlimm aus. Und gleichzeitig steht da dieses schwarz auf weiß Ultraschallbild und zeigt dir einfach, was da ist. Und ich glaube, das ist super schwer und es ist halt tatsächlich leider auch in der Medizin, so wie sie derzeit geregelt ist, nicht vorgesehen, dass da ganz viel Zeit dafür ist. Also es hat die Ärztin alles on top zu ihrem normalen Job gemacht. Jede Beratung, jedes Telefonat, jedes nochmal klären, war alles sozusagen nicht in ihrem eigentlichen Job.
Ja. Seid ihr bei und nach der Geburt gut begleitet gewesen? Trauerbegleitung, psychosozial, wie konntet ihr euch verabschieden von eurem Sohn?
Also wir waren bei der Geburt sehr, sehr gut, wir hatten sehr gute Begleitung. Wir hatten eine Hebamme nur für uns tatsächlich während der Geburt und auch auf der Station vorher. Also man liegt da ganz normal auf der Wochenbettstation, hatten wir eine sehr nette Pflegerin, die sich da um, jetzt nicht nur um mich gekümmert hat, aber auf jeden Fall auf einer Ebene, wo ich gedacht habe, okay, sie macht das auch nicht zum ersten Mal und genauso die Hebamme auch nicht. Die hat uns das bei all der Schwere und bei all dem, also ich war einfach, hatte furchtbare Angst. Also ich meine, meine einzige natürliche Geburt, die ich wusste, die ich in meinem Leben haben werde, ist die, wo mein Sohn nicht lebend zur Welt kommt und man nicht durch diesen Schrei und Glückshormone irgendwie erlöst wird sozusagen. Und gleichzeitig kann ich im Nachhinein sagen, die Angst ist völlig berechtigt und die kann man auch niemandem nehmen, nicht durch einen Bericht, nicht durch eine Sei-doch-nicht-Aussage, sondern es ist einfach furchtbar und es macht einem Angst. Und gleichzeitig hat die Hebamme und das Setting, was wir hatten, uns die Chance zu geben, dass wir am Ende sogar gesagt haben, es war schön. Also alles im Rahmen, ne? Also die Skala ändert sich. Es ist nicht das Schön, Schön, was ich vorher benutzt habe, sondern es ist ein anderes Schön. Sie war einfach total gut zu uns, gut zu ihm, hat uns quasi auch eigentlich fast erst ermöglicht, dass wir uns auch trauen, ihn irgendwie zu uns zu nehmen, ihn auf dem Arm zu halten. Weil ganz ehrlich, bis dahin haben wir gar nicht gedacht. Also die haben immer alle Fragen gefragt, was macht ihr danach, wollt ihr dies, wollt ihr jenes? Und ich konnte wirklich nur bis zu diesem Moment denken, Geburt. Und dann weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich muss das erst überstehen irgendwie. Und das ist schon schwer genug, bis dahin zu kommen und zu denken, okay, ich habe da eigentlich gar keine Kraft, aber irgendwie muss mein Körper das ja jetzt tun. Also das ne, und nimmt da Tabletten, dass das funktioniert. Das ist ja eigentlich auch ein Wahnsinn irgendwie. Und man lässt etwas gehen, was man eigentlich so sehr behalten wollte. Und genau, dann hat sie uns super gut begleitet bei der Geburt und eben auch danach. Und dann gebe ich ehrlich gesagt zu, kommt von sich aus, kommt nichts. Du musst dich quasi eigentlich um alles selber kümmern in einer solchen Situation. Es ist jetzt nicht, dass da, weiß ich nicht, die Beratungsstelle bei dir anruft und sagt, brauchen Sie Beratung. Das ist selbstverständlich, dass das nicht klappt, natürlich. Gleichzeitig hätte ich es, glaube ich, gebraucht, weil ich selbst nicht in der Lage war, mich zu kümmern. Ich habe keinen Rückbildungskurs gemacht, weil ich auch entweder gar nicht mehr hätte vorstellen können, in einem normalen Rückbildungskurs zu sein und gleichzeitig auch gar nicht die Kraft hatte, in dem Moment mir irgendwas zu suchen. Eigentlich hat man noch Recht auf Hebammenbetreuung auch danach, aber meine hat sich aus welchen Gründen auch immer nicht mehr gemeldet, weiß ich nicht. Und das einzig Gute ist, ich war schon in einer Therapie für ein anderes Problem, was ich habe, körperliche Schmerzen einfach, die ich nicht mehr anders in den Griff bekommen habe. Und wir sind dann quasi einfach in der Gesprächstherapie umgeschwenkt und haben eigentlich dann genutzt, dass ich schon da bin, weil ich hätte auch, glaube ich, keinem anderen mehr meine Geschichte erzählen wollen. Das, also da war ich nicht so weit, wie ich jetzt das erzähle. Ne? Also wer das wusste, wusste das und dann war es auch gut. Aber da irgendwie jedes Mal wieder von vorne anfangen, das hätte ich nicht geschafft. Und ja, aber es ist tatsächlich relativ, auch was ich eben bemängel an der Situation ist, dass du da eigentlich fallen gelassen bist. Also du bist auch keine Mutter mehr. Du hast keinen Mutterschutz, du hast keinen Anrecht auf, sondern du bist einfach ab dem Moment raus, sozusagen. Und dem, ich sag mal, man kann nicht sagen, dem Gesundheitssystem, aber schon relativ egal in dem Fall. Und dann bin ich irgendwie zu meinem Hausarzt gegangen und der wollte mir dann irgendwie Antidepressiva verschreiben, weil ich nach 6 Wochen halt immer noch traurig war und nicht arbeiten gehen konnte. Mit den Worten, ja, dann ist das alles ein bisschen gedämpft. Da habe ich gesagt, wissen Sie was, ich kann das nicht dämpfen. Also ich meine, mein Kind ist gestorben. Ja, ich habe das jetzt nicht hier. Das sollte eigentlich noch in meinem Bauch sein und das sollte im Januar irgendwann zur Welt kommen. Was will ich da dämpfen? Aber das ist tatsächlich das System sozusagen. Ja, und habe dann halt angefangen, mich selbst ganz viel damit zu beschäftigen. Also ich habe ganz, ganz, ganz viel gelesen über Trauer. Ich habe viel an mir selbst gearbeitet, eben auch eben, wie gesagt, in dem Rahmen der Therapie, ohne dass das jetzt unter diesem Trauerbegleiter-Deckmantel sozusagen war. Und habe einfach ganz, ganz viel für mich mir die Zeit genommen und um ja, da wirklich irgendwie rauszukommen. Zusammen mit meinem Mann auch, also der war auch eine Zeit lang krankgeschrieben, weil wir einfach beide gesagt haben, das ist schlimm genug, dass die Welt irgendwie so weitergeht und man morgens sein Kind fertig machen muss, zur Kita bringt und irgendwann wie so ein Zombie wieder abholt. Aber dazwischen ist nicht viel. Also Netflixen, die Spülmaschine ausräumen und das war's für Wochen. Das braucht man auch. Oder jeder braucht so seins. Also auch da gibt es jetzt nicht irgendwie das Rezept und das will ich hier auch gar nicht verkaufen, aber viele tendieren dazu, dann auch schnell wieder vielleicht zur Arbeit zu gehen. Und das ist auch irgendwo verständlich. Aber ich hätte es nicht geschafft. Und ich bin auch rückblickend sehr froh, dass ich es nicht gemacht habe, dass ich einfach mir diesen Raum und diese Zeit genommen habe, weil ich immer irgendwann gehofft habe, so darüber sprechen zu können, wie ich das jetzt tue. Und gleichzeitig auch irgendwie wusste, das darf mich, ich möchte nicht, dass das mein Leben kaputt macht. Das hätte auf jeden Fall Potenzial, aber ich möchte es einfach nicht.
Zu den verschiedenen Formen von Trauer in einer solchen Lebenssituation hatten wir auch ja schon mal die Marga Bielesch zu Gast. Hast vielleicht mal für die Hörerinnen und Hörer, die das noch interessiert, werden wir die Folge vielleicht auch noch verlinken, weil sie aus der Beratungssicht über Sterneneltern und den Abschied erzählt hat. Es war auch aus der Sicht dann sehr interessant, wie verschieden Trauer sein kann und wie man das in der Familie, im System dann auch gemeinsam, jeder für sich und gemeinsam dann auch bewältigen kann und annehmen als Teil des Lebens. Das war auch sehr, sehr schön.
Ja, das würde ich aus betroffenen Sicht sozusagen und aber auch gleichzeitig auch, also ich habe ja dann auch eine Trauerbegleiterausbildung dann noch gemacht, total bestätigen, weil es gibt nicht diesen einen Weg, es gibt nicht mach das und dann lässt du los und dann ist der Verlust irgendwie nicht mehr schlimm, sondern es gibt wirklich nur den eigenen Weg zu lernen, damit irgendwie klar zu kommen erstmal, es irgendwo im Leben zu integrieren, aber es halt, also für mich war immer ganz wichtig, ich will es nicht wegmachen und mein Mann hat es tatsächlich genau so gesehen und wir sehen es auch bis heute so, also unser Sohn spielt bis heute einfach auch eine große Rolle. Und das haben wir uns jetzt gar nicht so aktiv vorgenommen, das kam mehr, aber so rückwirkend und rückblickend denke ich, ah ja, war richtig sozusagen, weil wir sind da einfach dem gefolgt, was wir irgendwie für uns wollten und waren uns da Gott sei Dank auch als Paar sehr, sehr nah einfach. Und ich glaube, da gibt es natürlich auch Fälle, wo einfach Menschen immer unterschiedlich trauern. Also so nah man sich ist, kann man trotzdem so unterschiedlich in einer Trauer sein und damit umgehen. Und da ein Augenmerk drauf zu richten, ist, glaube ich, extrem wichtig, weil für viele ist dieses Kind ja nicht da gewesen. Also ich meine, es war bis dahin nur im Bauch. Das war auch jetzt vor allem unter Corona-Bedingungen, das wussten ganz viele nicht mal, dass ich überhaupt schwanger bin. Und selbst wenn es doch alle wüssten, ist es ja trotzdem primär erstmal noch ja so unsichtbar halt. Und das irgendwie dann auch auszuleben, diese Trauer und auch ausleben zu dürfen im Außen, ist tatsächlich auch eine große Herausforderung ganz oft. Und da kann man gerade in einer Trauerbegleitung sich gut stützen lassen.
Ich glaube auch, die Reaktion vom Hausarzt zeigt so ein bisschen, wie hilflos wir mit solchen Situationen. Also es sind ja auch keine, also Gott sei Dank, keine alltäglichen Situationen, aber wie wir dann wegwischen wollen, weil uns das vielleicht auch zu nahe geht, ne, ist natürlich jetzt nicht professionell nicht so toll, weil du ja diejenige warst, die Hilfe gebraucht hat in dem Fall. Aber ich denke, dass ja die Reaktion im Umfeld genauso individuell und schwierig ist, wie als Familie damit umzugehen, wenn man mit solchen Geschichten konfrontiert wird im Leben. Ne? Und ich höre das jetzt immer öfter, dass so wie bei dir, dass dann aus diesen Schicksalsschlägen auch das Bedürfnis entsteht, anderen zu helfen, zu begleiten, bei dir dann auch die Ausbildung, du hilfst jetzt Menschen in Krisensituationen auch weiter. Wenn man mal diese Hilflosigkeit und dieses Alleingelassensein erlebt hat, ne? Und das ist so schade, dass es halt immer noch passiert, dass immer noch so viele Menschen oder Familien in solchen Momenten sich so alleingelassen fühlen müssen.
Ja, ich sehe das so zweiseitig. Also einerseits glaube ich, Freunde und Familie sollten immer Freunde und Familie bleiben. Also die werden nie der Trauerbegleiter sozusagen in seiner Professionalität und ist auch gut so, dass sie es nicht sind. Und gleichzeitig gibt es natürlich Situationen, du bist roh wie ein rohes Ei. Also da reicht ein Pieks und du bist einfach zerflossen oder du machst dich so hart, dass dich nichts treffen kann. Beides ist okay und beides ist super anstrengend irgendwie auf eine lange Zeit gesehen. Und gleichzeitig, wenn dann irgendwie so ein Kommentar kommt, du kannst dich da gar nicht drauf vorbereiten. Also es ist auch nicht so, dass du sagst, oh, ich wappne mich jetzt irgendwie nach außen. Aber ich meine, da kommen Kommentare auch noch Jahre später. Also ich meine, ich hatte dann auch noch eine Fehlgeburt danach und dann quasi als dann unser viertes Kind sozusagen auf die Welt kam, haben wirklich Leute sich erdreist zu sagen, ja, dann ist ja jetzt wieder alles gut. Und ich habe nur da gestanden und habe gesagt, es ist gut, dass dieses Kind jetzt hier ist, aber nichts, was davor ist, kann durch dieses Kind weggemacht werden. Und ich möchte auch gar nicht, dass mir das weggenommen wird, weil das ist so ein großer Teil meines Lebens. Also ich meine, ich war davor einfach ein ganz anderer Mensch, ein komplett anderer Mensch. Ich habe was anderes gearbeitet, ich war anders, ich weiß nicht, ich habe anders reagiert. Und es ist so ein langer Prozess, da wieder rauszukommen und wieder ein Mensch zu werden, der irgendwie funktioniert, also auch das Wort ist natürlich ganz groß in Anführungszeichen zu setzen, um da rauszukommen. Es hat mich so viel Arbeit gekostet und dann kommt einfach einer und sagt, ja, das ist jetzt wieder weg, jetzt wieder alles normal, sei mal wieder normal. Nee, das ist, also wirklich, merkt ihr auch, es macht mich wirklich auch tatsächlich sehr wütend, weil es auch gerade natürlich im Arbeitskontext ganz, ganz schnell gesagt ist, es ist so einfach aus der eigenen Hilflosigkeit sozusagen irgendwas erzählen und da kämpfe ich lange persönlich gegen, aber auch sozusagen in den Beratungen, die ich mache, immer wieder zu sagen, okay, es gibt Möglichkeiten, darauf vielleicht sanft zu reagieren, aber auch gleichzeitig auf der anderen Seite irgendwie dafür zu sensibilisieren, wie kann man denn damit umgehen? Und also das ist das eine, was ich für mich sozusagen daraus genommen habe. Und gleichzeitig, das war wirklich schon während wir in diesem Prozess waren, es zu entscheiden und auch als wir dann tatsächlich ohne unseren Sohn aus diesem Krankenhaus gehen mussten, irgendwie auf dem Weg zum Auto zu meinem Mann gesagt, das kann nicht einfach so sein. Also ich werde den Sinn nie finden und das ist auch okay, da gibt es keinen. Und gleichzeitig darf das nicht so bleiben. Ich meine, es sind jedes Jahr fast 4.000 Frauen, die das erleben. Und ich finde, das ist viel. Das ist wirklich viel.
Das wusste ich nicht.
In Deutschland jetzt, ne? Also das ist eine deutsche Zahl. Ich finde das wahnsinnig viel. Und die hören wir nicht und die sehen wir nicht und über die wird nicht gesprochen. Und wenn über die gesprochen wird, wird über diese Zahl gesprochen, aber nicht über die Menschen dahinter und über die Familien und das, was das bedeutet, aus so etwas wieder rauszukommen. Und das habe ich irgendwie von Anfang an gespürt, dass ich da irgendwie was, ich weiß nicht, ob ich mir da selbst den Auftrag gegeben habe oder was auch immer, weil es wuchs halt irgendwie immer, so dass ich halt jetzt auch wirklich tatsächlich an einem Buch dazu dem Thema sitze, wo ich genau das aufschreiben möchte, dass es erstmal irgendwie auch einer anderen Personengruppe überhaupt bekannt wird, was passiert. Mhm. Oder wie dass es das gibt. Also wir fangen ganz unten an, ne? Dass es das gibt, was dann passiert, wie es dann eigentlich weitergeht, Und was wir eigentlich daran ändern müssten, damit es nicht dieses, also so ein Tabu im Tabu ja irgendwie schließlich ist. Deswegen meinte ich auch vorhin mit diesem, da gibt es ja bei Sterneneltern einfach auch eine große Spannbreite. Und also ich habe mich am Anfang, hätte ich vielleicht auch nie in eine Sternenelterngruppe gegangen und hätte da gesagt, ja, ich habe aber entschieden, dass mein Kind nicht lebt. Weiß ich nicht, hätte ich nicht gemacht, glaube ich. Weil es auch da noch so anders war.
Und ich wollte halt, ja.
Und ich muss mich zurücknehmen, dann ist es, sorry Michelle, dann ist es nämlich doch was Alltägliches bei den Zahlen. Also ja, nicht für jeden, ja, aber wenn ich die Zahlen, das wusste, das war mir echt überhaupt nicht bewusst, dann war das nämlich eine falsche Aussage, dann ist es schon Alltag für Menschen.
Nein, alles gut, du hast ja vollkommen recht. Nein, ich wollte nur gerade sagen, dass das eben nicht irgendwann einfach weg und vorbei ist, haben wir hier in Tirol jetzt so wahnsinnig gut sehen können. Wir haben letztes Jahr im Dezember eine Sternenkind-Gedenkaktion gemacht, wo es einen Weihnachtsbaum in verschiedenen Bezirken gab, extra nur für Sternenkinder. Wir haben Holzsterne zur Verfügung gestellt, wo man draufschreiben konnte, entweder einen lieben Wunsch oder den Namen und ein Datum oder so, das einem viel bedeutet. Und dann, dass an Weihnachten auch an diese Kinder gedacht wird, konnte man das da aufhängen. Und als wir dann hinterher die Sterne eben, wir haben sie dann abgenommen und sie kamen dann in ein Sternenkindergrab in einer Box, dass sie auch noch dort als Gedenksterne begraben sind, war das älteste Datum war 96. Also da hat jemand noch 2023 die Chance genutzt, einen Stern aufzuhängen für ein Kind, das 1996 verloren wurde. Und das begleitet diese Menschen, die den Stern aufgehangen haben, immer noch und fand das auch wirklich sehr, also es hat mich sehr, sehr berührt und mir gedacht, das ist dann ein Teil der eigenen Geschichte und ist nicht irgendwas, was irgendwann weggewischt wird. Und ich freue mich auch schon sehr drauf, freuen in Anführungsstrichen, weil das natürlich ein schwieriges Thema ist, aber dass wir diese Aktion dieses Jahr wiederholen und sogar noch mehr Gemeinden mitmachen, und dass noch mehr Eltern diese oder auch Familienangehörigen, Geschwister, Großeltern, wer auch immer das nutzen möchte, die Chance bekommt, da einen Stern aufzuhängen und nochmal daran zu gedenken, dass das mal ein Teil, also dass das ein Teil der Familie ist.
Ja, also ich kann mir nicht vorstellen, dass ich es irgendwann vergessen würde, dass ich noch zwei weitere Kinder habe eigentlich. Nur weil sie nicht in dieser Wohnung rumrennen, Chaos machen und ihre Autos überall hinschießen. Also das, es ist ja sozusagen einfach nur, wie definieren wir halt auch Kind? Und wann ist ein Kind dein Kind? Und das soll auch jeder für sich entscheiden, weil ich glaube, auch da gibt es keine Norm und sollte es auch keine geben. Und gleichzeitig sieht man das ja auch an dieser Bewegung, wie überhaupt auch der Begriff Sternenkinder eigentlich sozusagen in die Welt kam. Ich meine, der kam daher, dass es halt in dieser medizinischen und juristischen Definition einfach überhaupt gar keinen Raum dafür gab, dass das Kinder sind und dass Eltern sich da schon eine Person, also einfach eine Person haben, sondern das ist, weiß ich nicht, Worte, Leibesfrucht, Schwangerschaftsmaterial. Also ich meine, da gibt es die fürchterlichsten Begriffe, die sind sozusagen diese rechtliche Sache. Und ich meine, das hat ja lange gedauert, dass das jetzt auch in den politischen Sprachbegriff übergegangen ist. Und gleichzeitig ist das einfach erstmal ein Konstrukt. Und das ist gut, dass es das gibt für die, die das gerne möchten. Und ich finde es total schön, was du erzählt hast, Michelle. Also mit dem Baum da so eine Chance auch zu bekommen, das für sich vielleicht auch nochmal rauszuholen. Weil wer weiß, wie lange diese Person das vielleicht auch nicht geteilt hat und diese Chance zum Beispiel vielleicht hat nutzen können. Das gibt's ja auch.
Nein, also Best Practice, um vielleicht auch noch ein bisschen was Schönes zu haben, muss ich sagen, bei uns tut sich da sehr viel im Moment. Es gibt ein Bestattungsunternehmen, das sich darauf jetzt auch ein bisschen spezialisiert hat, die von der Klinik informiert werden, wenn sowas passiert, die dann auch aktiv kommen und Trauerbegleitung anbieten und auch eben fragen, ob sie was helfen können in dieser Zeit, wo jetzt dann das auch zu organisieren ist. Kleine Abschiedsfeiern für die Sternenkinder machen und da so Familientreffen, vielleicht sogar wirklich, wo man noch das, wenn es eben schon ein größeres Kind ist, wo man es vielleicht auch noch halten darf, wenn man sich verabschiedet. Also ganz viel, die da auch dann über paar Wochen, natürlich nicht über den ganzen, also ja, so ein Trauerprozess ist natürlich individuell sehr lange, aber ein paar Wochen begleiten, bis das alles, auch dieses Bürokratische, was man da dann hat, abgelaufen ist. Und die da auch Beratung anbieten, die mir erzählt hat, dass sich da noch Frauen melden, die ein Sternenkind geboren haben, die da nie mit jemandem drüber reden konnten und die jetzt die Chance ergreifen, sich bei deren Beratungsangebot zu melden, nach Jahrzehnten, weil endlich Raum da dafür gegeben wird. Und ich würde mir wahnsinnig wünschen, dass da mehr solche Initiativen und Bereitschaften wachsen würden, weil ich denke nicht, dass der Informationsprozess von der Klinik zu einem Sozialarbeiter, zu einem Sozialbetreuungsangebot so schwierig wäre, wenn man das mitbekommt, dass man da dann natürlich um Einverständnis bittet, aber ich kann mir vorstellen, dass viele in dem Moment sagen würden, ja, bitte schickt's mir wen, weil es ist mir alles zu viel und die kommen dann. Und
also ich hätte jeder die Tür aufgemacht, aber ich hätte nie irgendwo angerufen. Also das ist, glaube ich, die beste Beschreibung, weil das also ja. Es ging einfach nicht.
Es fehlte die Kraft. Weil das braucht eine Kraft.
Ja, ich bin echt ein ganz aktiver Mensch und mache Pläne und setze die um. Ja. Nein, also dass wir Essen hatten und dass irgendwie der Kühlschrank irgendwie einigermaßen so aussah, dass wir hier nicht völlig verwahrlosen, das war wirklich das höchste Level von allem, was irgendwie ging. Und ich finde, Michelle, was du gerade noch gesagt hast, zu dem, dass dann Menschen auch nach so vielen Jahren eben darüber sprechen. Und ich glaube, das ist auch vor allem dieser Antrieb, den ich für mich auch irgendwie darin sehe, weil ich meine, das ist eine wahnsinnig persönliche Geschichte. Ich habe lange geübt, also nicht Schauspielübungen, sondern ich habe lange viel gemacht und daran gearbeitet, dass ich so darüber sprechen kann. Ich meine, gleich brauche ich eine Pause und muss mich sozusagen wieder irgendwie davon in meinen Alltag wieder hochleveln sozusagen. Das habe ich geübt und das bin ich auch ganz froh. Und gleichzeitig denke ich mir, was in mir los wäre, also das ist jetzt wirklich nur meine Meinung, wenn ich das nicht erzählen könnte, ich glaube, ich würde platzen. Ich weiß nicht, oder irgendwie, weiß ich nicht. Das ist so, das ist nicht verschweigbar für mich. Und doch eben sagen vielleicht auch Eltern, ich habe ein Sternenkind, aber sie sagen jetzt zum Beispiel in dem Fall, den wir hatten, nicht. Und ich habe es so entschieden, weil er war nicht lebensfähig oder was auch immer da für eine Geschichte dahinter steht. Also ich meine, das ist einfach schwer. Es ist schwer, darüber zu sprechen. Und gleichzeitig, warum ist es schwer? Weil es uns sozusagen das Umfeld das irgendwie nicht ermöglicht, weil wir immer noch behaupten, das wäre was Falsches, obwohl es ist rechtlich erlaubt. Es ist ich meine, wir untersuchen und bieten pränataldiagnostische Untersuchungen an und dann würden wir am Ende sagen, aber das geht nicht und darüber wollen wir nicht reden, finde ich halt falsch. Also das ist einfach, das kann nicht so sein. Also, weiß ich, da bin ich so ein bisschen Prinzipienreiter vielleicht auch. Und da fand ich auch nochmal sehr schön, also vielleicht könntet ihr das auch verlinken, es gibt tatsächlich auch einen österreichischen Film darüber, der heißt Liebe ist stärker als der Tod von Patricia Marchert aus dem Jahr 2019, der quasi ein paar oder mehrere Paare auch interviewt, teils anonymisiert, teils sichtbar, wo wirklich haarsträubende Geschichten noch dabei sind, dass die Kliniken suchen müssen, die ihnen überhaupt helfen. Weil irgendein Arzt sagt, ich will aber dieses Kind operieren, weil das ist so ein schwerer Herzfehler, das möchte ich beweisen, dass ich das kann. Also ganz furchtbare Schicksale, wirklich. Kann ich tatsächlich sehr empfehlen, wenn man da mal, ich glaube, es sind irgendwie 45 Minuten, sich in so eine ganz andere Welt begeben will, weil man da wirklich versteht, was da auch passiert in einem selbst. Und weil ich finde, Gefühle aus so einer Situation sind echt immer sehr, sehr schwer wieder hochzuholen, gerade wenn man so. Ich versuche es ja dann auch fachlich irgendwie ein bisschen einzuordnen. Ich finde es trotzdem ganz wichtig, dass das dabei rauskommt und dass keiner denkt, dann lassen die einfach ihr Kind gehen. Also weil darum geht es ja wirklich gar nicht. Ich meine, das hat die Natur so entschieden teilweise. Und du hast irgendwie nur ein paar Wahlmöglichkeiten und dann darfst du dir auch die aussuchen, die für dich die richtige ist oder für das Paar. Und gleichzeitig möchte ich mich dafür nicht schämen. Wirklich nicht. Ich habe da keine Schuld. Ich schäme mich nicht und deswegen finde ich, sollten wir darüber sprechen. Und das ist eben halt auch der Grund, warum ich das so versuche, irgendwie auch in solchen Formaten.
Ja, dafür sind wir dir sehr dankbar. Ich glaube, wir brauchen jetzt wahrscheinlich alle drei ein gutes Selbstanbinden, gutes Selbstversorgen, um da kurz, weil es so wichtig ist, darüber zu sprechen, so berührend ist es auch und kostet Kraft, sehr viel Kraft. Und ich danke dir von Herzen dafür, dass du darüber erzählst und auch so dieses Thema weiter ins Gespräch bringst. Ich bin davon überzeugt, so schwer es ist, dass es auch wirklich vielen hilft, das zu hören, und die das auch erlebt haben, die sich dann vielleicht auch aus diesem Tabu befreien können und dann auch selber die Kraft finden, darüber zu sprechen, wann auch immer, in welchem Tempo auch immer. Und einfach nur danke. Lisa, danke.
Ich danke euch.
Danke dir, dass du da warst.